Das passt nämlich zum Thema. Heute geht es in dem Thema, dass Menschen, die sich gegenseitig motivieren und gut zusammenhalten, einander stärken. Und dann kann wirklich ein Vielfaches dabei herauskommen. Das Thema lautet Treue, Macht, Hoffnung. Treue der Mitarbeiter, das einander helfen, einander schätzen, einander dienen. Treue zu Jesus, das macht, dass jeder Mitarbeiter über sich hinaus wächst. Und dann kann 3 plus 3 am Ende sogar 9 ergeben. Treue macht Hoffnung aus der Reihe von dem Philipperbrief, heute Kapitel 2, die Verse 19 bis 3,1. Und es hängt mit dem Bibeltext zusammen, weil, wie ihr schon wisst aus dem letzten Mal, Paulus war zu der Zeit im Gefängnis. Und er konnte nicht mehr missionieren, er war nicht mehr aktiv. Es war unterbrochen und man könnte ja meinen, jetzt ist alles zu Ende, jetzt ist alles aus, nichts geht mehr. Und man könnte ja meinen, dass vielleicht andere sagen, was ist denn das für ein toller Missionar, wenn er jetzt im Gefängnis ist? Was hat er denn angestellt? So einem sollen wir folgen, auf den sollen wir hören. Es gab damals auch schon Leute, die haben mehr so nach Äußerlichkeiten geschaut und geachtet. Paulus im Gefängnis, aber es kam ganz anders. Eine ähnliche Geschichte, eine Parallele gibt es in unserer Kirchengeschichte vom Johann Gerhard Onken. Der hat ja 1834 in Deutschland die Baptistengemeinde gegründet und die ganze Bewegung ins Leben gerufen. Und 1800 sowieso war das freie Verkündigen und Predigen und sich zu Gottesdiensten versammeln außerhalb der Staatskirche verboten. Und deswegen kam er 1840 ins Gefängnis in Hamburg im Winzerbaum, so hieß das Gefängnis. Und er kam ins Gefängnis, weil er eben gepredigt hat. Und dann hat er sich auch erst Sorgen gemacht, was wird aus der kleinen jungen Gemeinde? Verläuft sich jetzt alles, weil die denken, unser Pastor, unser wichtigster Mann ist im Gefängnis. Was ist da passiert? Ist wohl doch kein Segen Gottes drauf. Und er hat einen Besuch bekommen, in Klammern einen Kassiber, man hat ihm also Essen gebracht, Brot und was zu essen und anderes und in dem Brot war eingerollt ein kleiner Brief, das nennt man Kassiber, wenn man das so einschmuggelt. Das weiß man deswegen, weil das rauskam und die Beamten, Gefängnisbeamten haben das entdeckt und haben den Kassiber rausgenommen und zu den Akten gelegt und bei den Akten liegt es heute noch, deswegen weiß man davon. Also, und auf diesem Kassiber wird ihm eben mitgeteilt, dass die Gemeinde überhaupt nicht sich auseinander verlaufen hat. Im Gegenteil, sie halten eng zusammen, die allermeisten. Es gab ein paar, die nicht mehr kommen, aber die allermeisten halten eng zusammen und fangen jetzt selber an zu predigen. Johann Gerhard Onck war ja im Gefängnis und jetzt fangen die Gemeindemitglieder an, in ihrem Umfeld auf den Straßen zu predigen und zu evangelisieren. Und die Gemeinde ist jetzt aktiv geworden. Also aus einem Prediger wurden ganz viele, so wie bei dem Paulus damals im Philipperbrief. Er war wahrscheinlich in Rom im Gefängnis und dann hat die ganze Gemeinde angefangen, aktiv zu sein und er lobt und bedankt sich bei der Gemeinde. Das gibt ihm so viel Kraft, dass er sieht, wie die Gemeinde darauf reagiert. Und 2 Mitarbeiter werden da besonders erwähnt und ein bisschen ausführlicher beschrieben. Das ist einmal der Timotheus und der Epaphroditus und auf die gehe ich jetzt näher ein. Jetzt kommt der Bibeltext, Philipperbrief, zunächst die Verse 19 bis 24, da geht es um diesen Timotheus. Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Es würde mich ermutigen zu erfahren, wie es bei euch steht. Also da sieht man, die haben Interesse aneinander. Wahre Gläubigen interessieren sich füreinander, wie es den anderen geht, wie es der Gemeinde geht. Die interessieren die Frage nach, die lesen alle Informationen. Ich habe nämlich sonst keinen, der genauso denkt wie ich und sich so zuverlässig um euch kümmert. Allen anderen geht es doch nur um sich selbst und nicht um die Sache von Jesus Christus. Ihr wisst, wie sehr sich Timotheus bewährt hat. Er hat zusammen mit mir der guten Nachricht gedient. Dabei war er für mich wie ein Sohn, der seinem Vater zur Hand geht. Ich hoffe also, ihn bald schicken zu können. Ich tue das, sobald ich absehen kann, wie es mit mir weitergeht. Weitergeht, er war ja im Gefängnis, musste abwarten, wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Aber im Vertrauen auf den Herrn rechne ich sogar damit, dass ich bald selbst kommen kann. Moment. Timotheus also. Timotheus, der treue Mitarbeiter. Timotheus, wahrscheinlich geboren in Lystra, einem Dorf heute in der Nähe von Konya in der Türkei. Und wahrscheinlich ist er um das Jahr 97 als Bischof in Ephesus gestorben, als Märtyrer gestorben, der also um seines Glaubens willen verfolgt und umgebracht wurde. Der Timotheus, so wird uns hier berichtet, auch in anderen Bibeltexten, wurde als Sohn wahrscheinlich von einem heidnischen Vater und einer jüdischen Mutter namens Eunike geboren. Und wenn man da ein bisschen recherchiert und nachdenkt, könnte man meinen, die Mutter ist vielleicht eine Mischehe eingegangen und hat, wie wir an anderer Stelle lesen können, ihren Sohn, jüdischen Sohn, nicht beschneiden lassen. Das lässt darauf schließen, dass der Timotheus in einer nicht so gläubigen Familie aufgewachsen ist. Er hat zwar die Schriften von Kindheit an gekannt, so wird im Timotheusbrief berichtet, aber eben die anderen typisch jüdischen Rituale hat er nicht an sich vollziehen lassen. Das kannte er nicht. Und Paulus zu Beginn seiner zweiten Missionsreise in der heutigen Türkei, Lystra, hat er Timotheus kennengelernt, und weil so viele aus der Gemeinde dort ein gutes Zeugnis über diesen jungen Mann abgelegt haben und ihn empfohlen haben, hat er ihn als seinen Mitarbeiter mit auf Reisen genommen. Und er war also mit Paulus unterwegs. Und auf diesem Bild, nächstes Bild bitte. Ja, genau auf diesem Bild. Das ist ein Fresko in einem Kloster im Kosovo. Der rechte ist der Timotheus, hättet ihr bestimmt erkannt, gell? Der linke ist der Alexandria, irgendein Alexandria, aber der rechte ist der Timotheus. Und er eben als Mitarbeiter mit Paulus, und er war auf den Missionsreisen dabei, er war bei allen Abenteuern dabei, im halben Römischen Reich waren sie unterwegs und haben evangelisiert. Und die gute Nachricht, dass jeder Mensch bei Gott angenommen wird durch Jesus Christus, die haben sie überall bekannt gemacht. Und auf dem Wege haben sie Gemeinden gegründet, sie haben Wunder erlebt, Krankenheilungen, sie haben das Evangelium verkündet, und überall sind Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil sie verstanden haben, dass Jesus die Tür zu Gott ist. Durch Jesus kann man zu Gott kommen. Also, der Timotheus, hochgeschätzt, ein ganz wichtiger Mann. Ich habe nämlich sonst keinen, schreibt der Paulus, der genauso denkt wie ich und sich so zuverlässig um euch kümmert. Dieses zuverlässige Kümmern, das ist so ein bisschen der Punkt. Die treue Mitarbeit des Timotheus, auf den hat er sich verlassen. Und das wird auch in anderen Texten des Neuen Testaments immer wieder erwähnt, im Korintherbrief, wie er Mitreisende war, oder bei anderen Briefen. Oder manchmal tritt er auch als Mitautor auf, wie wenn er den Philemonbrief mitgeschrieben hätte und so weiter. Und der Paulus ist also im Gefängnis, in Gefangenschaft, wahrscheinlich in Rom, und der Timotheus kommt extra angereist und besucht ihn. Er hatte nicht die Angst, ja, wenn ich den jetzt besuche, behalten sie mich vielleicht gleich dort im Gefängnis. Nein, er ist hingegangen und hat ihn besucht und hat ihm eine Botschaft aus Philippi mitgebracht. Eine Botschaft und wahrscheinlich auch gute Gaben, sprich Geld. Er war gut versorgt. Der Timotheus hat sich um ihn gekümmert. Ist ja, wenn einer im Gefängnis ist, aber es gibt einen, der immer rein und raus kann und immer was mitbringen kann und immer Nachrichten mit und her transportieren kann, einer, auf den er sich verlassen kann, das ist ja schon sehr viel wert. Noch zu dem Timotheus. Er wird später, so steht es im Hebräerbrief, wohl tatsächlich verhaftet, später auch wieder freigelassen und dann von dem Kirchenvater Eusebius von Caesarea sehr gut berichtet, war er Bischof in Ephesus und ist der Überlieferung nach aber dort den Märtyrertod gestorben. Also auch da war er bis zum Schluss treu. Treue ist sein Markenzeichen, Treue ist sein zweiter Vorname, wie man heute so sagen könnte. Er war ein Bote des Vertrauens. Er war zuverlässig und hat sich um alles gekümmert. Er schreibt den Philippern, ihr wisst, wie sehr sich Timotheus bewährt hat. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage von dem Paulus. Was er dabei empfindet, wie es ihm geht, dass er so einen treuen, guten Mitarbeiter hat, der kommt, der die hunderte Kilometer auf sich nimmt und ihm hilft, dass er, der ein richtiger Hoffnungsträger ist für ihn. Ich bin überzeugt, das hat dem Paulus unendlich viel Kraft und Energie gegeben. Mit solcher Unterstützung, dann kann man auch ein Gefängnis und alles andere aushalten und ertragen. Und der Paulus, trotz der misslichen Lage, wird selber zu einem, der Hoffnung ausstrahlt, zu einem Hoffnungsträger für die ganzen Gemeinden und für andere. Also die Treue des Timotheus hat die Kraft des Paulus, ich sag's mal, multipliziert und er wurde zu so einem Hoffnungsträger für andere. Unser Glaube, heutzutage gilt es genauso wie damals, zeigt sich in Taten, nicht nur in Worten. In Taten, in Diensten, in Mitarbeit, in Zuverlässigkeit, in Treue, bei Auf und Ab, wie es bei der Missionsbewegung, wie es in der Gemeindeleben so sein kann, war er eben treu und fest dabei. Jetzt kommen wir zu dem anderen Namen, der erwähnt wird, zu Epaphroditus. Aus dem Kapitel 2, Abvers 25 bis Kapitel 3, 1, dieser eine Vers, gehört noch dazu. Danach beginnt etwas ganz Neues. Da geht es um ein anderes Thema, um Thema Irrlehren und so weiter und Probleme. Deswegen gehört dieser eine Vers noch zu diesem Abschnitt dazu. Ich habe es für nötig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er ist mein Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Ihr hattet ihn zu mir geschickt und er war mein Helfer in der Not. Er hatte nämlich große Sehnsucht nach euch allen. Außerdem machte er sich Sorgen, weil ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er schwer krank und dem Tod nahe. Aber Gott hatte Mitleid mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Ich sollte nicht ein Leid nach dem anderen erfahren. Umso mehr habe ich mich beeilt, ihn zu euch zu senden. Dann könnt ihr euch über das Wiedersehen freuen und ich selbst habe dadurch eine Sorge weniger. Nehmt ihn also voll Freude als Bruder auf. Solche Menschen muss man in Ehren halten. Denn es war die Arbeit für Christus, durch die er dem Tod nahegekommen ist. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir einen Dienst zu leisten, den Dienst, den ihr selbst nicht für mich tun konntet. Und jetzt Kapitel 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Es macht mir nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, denn das gibt euch Sicherheit, dasselbe zu schreiben oder einen Bibeltext zweimal vorzulesen, einen Predigttext. Wiederholung ist ja das, was von der Pädagogik, das wissen wir alle, so wichtig ist, damit sich Sachen setzen und vertiefen und damit man das richtig verinnerlicht. Wiederholung ist das, was uns Sicherheit gibt in unserem Wissen, aber auch in unserem Glauben, in der Resilienz. Also Wiederholung hat damals der Paulus schon gemacht. Er hat auch immer wiederholt. Der Epaphroditus, ein Helfer in der Not. Er stammt wohl aus dieser Stadt Philippi, aus dieser Gemeinde. Der Name Epaphroditus bedeutet ursprünglich Günstling der Aphrodite. Aphrodite, eine griechische Göttin. Ich glaube, der kam nicht aus einem frommen Elternhaus. Kann ich mir nicht vorstellen mit dem Namen. Aber er vielleicht von seinen Eltern oder unabhängig davon, ist später eben Christ geworden. Und dann passte der Name nicht mehr so richtig, aber so hieß er eben nun mal. Und er war eben auch einer der treuen, festen, bewährten Mitarbeiter, einer, der auch in der Not da ist und kommt und hilft. Er wurde mit einigen Gaben, Kapitel 4, Vers 18 wird es extra erwähnt, Kapitel, es kommt ja erst noch, da sagt Paulus, ich habe alles empfangen und habe Überfluss, ich lebe in Fülle. Mir fehlt nichts mehr, seit ich von Epaphroditus eure Gaben erhielt. Einen Wohlgeruch, eine angenehme Opfergabe, die Gott gefällt. Ich weiß nicht, was für Gaben das waren. War das Bargeld? War das vielleicht Bargeld plus einen selbstgebackenen Kuchen von der Oma daheim? Das mit dem Wohlgeruch, also Sachen, die ihm richtig das Herz wärmen, ihm aber auch helfen und ihm Kraft und Energie geben. Und der Epaphroditus ist eben auch diese vielen hundert Kilometer von Philippi nach Rom gereist, um da das zu überbringen. Er hat unterwegs nicht alles verausgabt, ist nicht mit dem Geld türmen gegangen, sondern treu und fest ein zuverlässiger Helfer in der Not. Und er wird zu Paulus geschickt, war bei ihm im Gefängnis, hat ihm in den praktischen Dingen geholfen. Er ist selber krank geworden auf seiner Reise. Lebensbedrohlich krank geworden auf seiner Reise, in seinem Einsatz für den Herrn, für Jesus. Und die Gemeinde zu Hause in Philippi haben wohl davon gehört, so kann man das zwischen den Zeilen lesen und erkennen. Aber er ist wieder gesund geworden, er ist geheilt worden und Paulus schickt ihn jetzt zurück, weil die Gemeinde in Philippi haben sich ernsthafte Sorgen gemacht, die haben wahrscheinlich Tag und Nacht Gebetsketten gehabt für ihren Mann, der lebensgefährlich krank ist. Und jetzt sollten sie sehen, er ist wieder gesund und sollten sich freuen, dass sie ihn wieder haben. Der Epaphroditus, wahrscheinlich war er später der Bischof von Terracina, eine Stadt in Italien, und ist dann dort eben auch gestorben. Also er hat sein Leben riskiert, um Paulus zu dienen. Die Stichworte für ihn sind Hingabe, Opferbereitschaft, Mut und Ermutigung. Auch so ein Helfer, der die Kraft des Paulus multipliziert. Weil es solche Leute gibt wie den Epaphroditus, hat Paulus das überstanden. Deswegen hat er nicht alles hingeschmissen, der Paulus. Deswegen war er so voller Kraft und Energie im Gefängnis. Deswegen wurde er einer, der dann andere Gemeinden unterstützen, ermutigen und ihnen Kraft geben konnte. Hier seht ihr das Bild von dem Anker. Der Anker galt schon in der Antike als ein Hoffnungszeichen. Ganz praktisch, wenn ein Sturm weht und die Lage droht kritisch zu werden und das Schiff könnte kentern und man hat einen Anker, dann ist das auch so ein Hoffnungszeichen, hoffentlich hält der Anker. Aber er ist ja ziemlich früh in der christlichen Gemeinde auch als Symbol geworden, dass Jesus Christus unser Anker ist, der bis in den Himmel, bis zu Gott reicht, unsere Hoffnung, unser Halt. Und dieses Symbol passt auch ein bisschen auf diesen Epaphroditus, der für den Paulus so ein Anker wurde. Und so wurde aus 1 Paulus und 1 Timotheus und 1 Epaphroditus nicht nur 3, sondern 9, weil sie sich gegenseitig gestärkt haben und so miteinander diese Kraft entwickelt haben. Hoffnung wächst dort, wo Treue im Verborgenen ihren Dienst tut. Und das hat er erlebt, das haben sie miteinander erlebt. Ja, und dann kam eben noch zum Schluss dieser Vers über die Freude. Paulus fasst das zusammen. Freut euch im Herrn, trotz aller Schwierigkeiten. Das spiegelt wohl das wieder, was er im Gefängnis gerade erlebt hat. Diese große Freude über die Zuverlässigkeit der Gemeinde in Philippi, die trotz allem fest zusammengeblieben ist und auf einmal aktiv wurde. Und dann natürlich über die Mitarbeiter von diesen beiden, die hier namentlich genannt werden. Freude als Kennzeichen dieses gelebten, erfahrenen Glaubens. Freude unabhängig von den Lebensumständen. Paulus ist da ein Beispiel, das hat er so erlebt, das wird in der Bibel so berichtet, das gilt auch für uns heute. Als Gläubige, selbst in schwierigen Situationen, können wir trotzdem Zuversicht bewahren und dabei hilft uns die Kraft der Gemeinde Und manchmal sind es einzelne Mitarbeiter, einzelne Freunde oder einzelne Personen, die eben selber mit ihrem Leben an Treue und Hingabe uns so viel Energie und Kraft geben, dass wir das nicht nur ertragen, sondern über uns hinaus wachsen können und dann eben auch von dieser Freude erfahren. Freude wächst, wenn wir auf Jesus schauen und nicht auf die Umstände. Ich komme ein bisschen zur Zusammenfassung. Nachfolger mit Herz, der Timotheus verkörpert diese Treue, der Epaphroditus die Einsatzbereitschaft und der Paulus wird dadurch gestärkt und kann wiederum selber für andere zum Hoffnungsträger werden. Treue macht Hoffnung, so habe ich ja das über meine Predigt geschrieben. Treue produziert, stärkt, entwickelt Hoffnung, macht die groß und stark. Treue ist ja ein bisschen ein altmodisches Wort heutzutage. Treue ist etwas, was irgendwie fremd klingt und trotzdem, ich glaube, die meisten von uns sehnen sich danach in einer Beziehung, in Freundschaften oder auch im Job. Treue, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Menschen, auf die man sich verlassen kann. In einer Welt, in der wir leben, wo es immer so viele Möglichkeiten gibt, wo man sich ständig neu orientiert, wo Leute hin und her switchen, wo man immer so viel Abwechslung hat, ist Beständigkeit, ist Zuverlässigkeit in den Beziehungen, gerade Treue, doch eine Klammer, die uns einen inneren Halt gibt und uns innerlich aufbauen lässt und hilft, das Leben des Glaubens auf Dauer bis zum Ziel weiter fortzusetzen. Und die beiden, die hier genannt werden, der Timotheus und der Epaphroditus, sollen hier nicht als Superchristen vorgestellt werden, sondern als ganz normale, gläubige Menschen, aber mit Herz, die zu ihrer Aufgabe stehen. Und auch wenn es schwerfällt, bleiben sie dabei. Treue, die einen Tiefgang hat, weil sie in dieser Hoffnung, in dieser persönlichen Beziehung zu Gott lebt und aus diesen kleinen Dingen, wie Jesus sagt, wenn ihr in den kleinen Dingen treu bleibt, wird Gott euch über Großes setzen. Und wahrscheinlich haben die beiden gar nicht geahnt und gar nicht gewusst, was sie mit ihrem für sie ganz normalen Verhalten alles auslösen. Beim Paulus, bei den anderen Gemeinden und bei der ganzen Missionsbewegung des frühen Christentums bis heute. Vielleicht haben sie es gar nicht richtig geahnt. Sie haben einfach nur treu und fest ihren Dienst, ihren Glauben gelebt. Dieser Merkvers: Treue an Gott gibt dem Herzen Frieden und der Hoffnung eine Richtung. Das ist vielleicht dem Paulus so ergangen, dass er innerlich einen tiefen Frieden gespürt hat, weil er merkte, er ist nicht alleine. Und es zerfällt nicht alles, die Gemeinde in Philippi zerfällt nicht, im Gegenteil. Die wachsen jetzt erst recht über sich hinaus. Und er wird nicht verworfen, so nach dem Motto, was ist denn das für ein Prediger, was hat der angestellt, jetzt ist er im Gefängnis, auf dem liegt wohl kein Segen, überhaupt nicht, sondern das gibt ihm Kraft und einen inneren Frieden. Und so hat die Hoffnung, die er weitergibt, auch eine Richtung zu Gott auf der Treue, die wir bei Gott auch schon so vorgelebt bekommen. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass wir einen Moment still sind und jeder für sich betet. Ein stilles Gebet oder auch nur ein darüber nachdenken. Und denkt darüber nach oder betet dafür, bittet Gott um so ein treues und festes und dienendes Herz, dass Gott euch so eine innere Kraft, so ein Herz schenken möge. Also ein kurzer Moment der Stille und jeder möchte für sich kurz darüber nachdenken oder auch dafür beten und darum bitten, dass Gott ihm so ein treues Herz schenken möge. Ich schließe diese Stille dann ab. Lieber Herr Jesus, du hast gehört, was die Menschen im Stillen gedacht haben und was sie gebetet haben. Und es gibt Gebete, über die du dich sehr freust. Ein Gebet nach dem Willen Gottes willst du gerne erhören. Da freue ich mich für die Menschen. Ich danke dir dafür. Amen.